Deutschlandfunk. Sport.
Für Leipzig war es die Chance auf den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte nach bisher 2 Erfolgen im Sachsenpokal. Aber in der noch jungen Vereinsgeschichte muss RB Leipzig weiter warten. Der Pokalsieger kommt aus dem Ruhrgebiet. Matthias Friebe mit dem Sport.
Mit diesem deutlichen Ergebnis hatten wohl nur die wenigsten gerechnet. Borussia Dortmund ist zum 5. Mal in der Vereinsgeschichte DFB-Pokalsieger und gewinnt 4:1 im Finale im Berliner Olympiastadion gegen RB Leipzig. Die Einzelheiten schildert Burkhard Hupe.
Bereits zur Pause führte der BVB mit 3:0. 2 Tore von Sancho, eines von Haaland. Grundsätzlich war Dortmund defensiver orientiert als in der Fußball-Bundesliga. Leipzig aber offenkundig mit der falschen Taktik und mit dem falschen Personal. Das änderte sich im 2. Durchgang. Leipzig jetzt mutiger, wacher und ideenreicher am und im gegnerischen Strafraum. Kam zu Pfosten- und Lattenschüssen und dann zum ersten Tor durch Olmo. Nach gut 70 Minuten in der Folgezeit war Leipzig drauf und dran, das Spiel noch einmal zu öffnen. Aber es fehlte im Abschluss die Präzision und manchmal eben auch das Glück. Und Erling Haaland dann mit seinem 2. Treffer in diesem Pokalfinale sorgte 3 Minuten vor dem Ende für den Endstand von 4:1 für den BVB.
Noch DFB-Präsident Fritz Keller war zwar im Stadion, übergab den Pokal anschließend an den BVB aber nicht. Die Krise des DFB überschattete auch in gewissem Sinne das DFB-Pokalfinale. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hofft jetzt auf einen Neuanfang im Verband, sagte sie gestern im Deutschlandfunk.
Ja, da möchte ich also tatsächlich nichts zu sagen, sondern Fakt ist, wir müssen uns jetzt alle ja einfach auf den Fußball wieder konzentrieren und es liegt einfach jetzt eine Chance, dass auch dort ja zumindest jetzt mal eine Klarheit ist, wie es personell weiter oder nicht weitergeht und jetzt liegt die Chance darin, zur Ruhe zu kommen, den Fokus auf die EM zu legen und dann insgesamt müssen wir, und das ist auch unser Auftrag, einfach nach vorne schauen und die Dinge müssen sich einfach jetzt ein Stück weit beruhigen.
Heute Nachmittag beginnt dann die Sportgerichtsverhandlung beim DFB gegen Fritz Keller wegen seines Nazi-Vergleichs. Das vollständige Interview mit Martina Voss-Tecklenburg finden Sie online auf deutschlandfunk.de/sport. Gestern gab es noch ein zweites Spiel. Holstein Kiel bezwang im Zweitliga-Nachholspiel Jahn Regensburg mit 3:2 und macht einen eminent wichtigen Schritt Richtung Bundesliga, berichtet Fabian Wittke.
Für Holstein Kiel ist die 2. Aufstiegsrelegation in die 1. Fußball-Bundesliga nach 2018 sicher. Am Sonntag könnte sogar der direkte Aufstieg folgen. Es war ein eindrucksvoller Kraftakt, den das Team von Ole Werner zeigte. 2-mal lag sein Team hinten und 2-mal kam seine Mannschaft zurück. In der 79. Minute, im Dauerregen im Kieler Holstein-Stadion, als kaum noch einer an das Kieler Happy End glaubte, drehten Lorenz und Mühling in nur 4 Minuten die Partie und machten aus dem 1:2 ein 3:2. Nach dem Heimsieg gegen Jahn Regensburg könnte Holstein Kiel jetzt am kommenden Sonntag in die 1. Fußball-Bundesliga aufsteigen.
In einem Monat wird in Rom die Fußball-Europameisterschaft eröffnet. Nicht wenige fragen sich, ob das Turnier in Pandemiezeiten, wenn gleich die dritte Welle abklingt, wirklich sein muss. Noch dazu in 11 Gastgeberländern. UEFA-Corona-Berater Daniel Koch hält das Turnier für sehr wichtig für die Menschen in Europa, wie er im Deutschlandfunk gesagt hat.
Das Leben der Bevölkerung besteht nicht nur aus Arbeit, sondern eben auch aus dem sich wohlfühlen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man nicht sich plötzlich nur noch auf das Verbieten konzentriert.
Also ist die Fußball-EM auch sowas wie systemrelevant?
Für mich ist das sehr relevant für das Wohlbefinden der europäischen Bevölkerung. Und ich glaube, wir sehen es jetzt ja auch in England, sobald gewisse Sachen wieder möglich sind, weil wir da jetzt sehr viel mehr Möglichkeiten haben mit dem Testen, mit dem Impfen, dass man diese Möglichkeiten auch nutzt.
Die Schwimm-Europameisterschaft in Budapest ist die Olympia-Generalprobe. Am 4. Wettkampftag gestern jubelten sowohl die deutschen Freiwasserschwimmer als auch die Springer über Medaillen. Lars Becker fasst zusammen.
Patrick Hausting ist einfach nicht zu stoppen. Der Rekordmann mit Medaillengarantie holt in Budapest mit seinem Partner Lars Rüdiger auch Gold im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett. Für Hausting ist es der insgesamt 17. EM-Titel, aber der erste in dieser Disziplin.
32 Jahre alt und ich war noch nie Europameister im 3-Meter-Synchron. Danke für Lars, dass das geklappt hat. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber.
Rüdiger feiert seine EM-Titel-Premiere. Das Berliner Duo setzte sich nach konstanter Leistung mit hochwertigen Sprüngen und deutlichem Vorsprung vor Russland und der Ukraine durch. Hausting stand in Budapest bereits zum dritten Mal auf dem Podium. Nach Bronze mit dem Team und Gold vom 1-Meter-Brett nun der zweite Titel. 10 Wochen vor Beginn der Olympischen Sommerspiele gewann der Italiener Gregorio Paltrinieri bei der EM in Budapest souverän die Generalprobe über 10 Kilometer. 11 Sekunden hinter dem neuen Doppel-Europameister verlor Weltmeister Welbrock den Spurt um Silber gegen den Franzosen Olivier und holte Bronze. Bei gerade mal 17 Grad Wassertemperatur war Welbrock im Gegensatz zum 5-Kilometer-Rennen diesmal auch im Neoprenanzug unterwegs, der vor der Kälte schützt und zusätzlich Auftrieb gibt.
Ich hatte zwischendrin ein paar taktische Fehler, war sehr lange in Führung, habe mich dann blöderweise ein bisschen nach hinten fallen lassen, was ja kurz vor Schluss nicht mehr ganz so clever war. Konnte das dann hinten raus trotzdem noch auf den dritten Platz retten, bin damit mega zufrieden.
Zuvor war Lea Boy im 10-Kilometer-Rennen der Frauen auf Platz 16 geschwommen. Gold holte sich die neue Doppel-Europameisterin Sharon van Roofendaal aus den Niederlanden.
Und am Ende noch zum Radsport. Zum ersten Mal in der langen Geschichte des Giro d'Italia übernimmt ein ungarischer Radfahrer das Maglia Rosa, das Rosa-Trikot des Führenden. Über die 6. Etappe in den Bergen, Holger Gerska.
Emanuel Buchmann fährt aktuell im erweiterten Kreis der Favoriten mit, aber nicht ganz vorn. In der neuen Gesamtwertung wird der Ravensburger auf Platz 16 notiert. Der neue Gesamtführende ist die große Überraschung. Mit Attila Walter trägt erstmals in der 104-jährigen Giro-Geschichte ein Ungar das rosa Trikot. Er hat einen knappen Vorsprung auf den jungen Belgier Remco Evenepoel, der in Italien sein erstes Rennen seit einem Dreivierteljahr bestreitet. Dritter in der neuen Gesamtwertung ist der Tour de France-Sieger von 2019 Egan Bernal. Der Kolumbianer belegte Platz 2 auf dieser Etappe. Vor ihm kam nur ein Ausreißer ins Ziel. Der 24-jährige Schweizer Gino Meda feierte als Etappensieger den bislang größten Erfolg seiner Karriere.
Matthias Friebe war das mit frischer Ware aus der Welt des Sports.